Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Wer interessiert ist, Interviews nachzuhören, www.aktivradio.ch. Jederzeit alles abrufbar. Es sind mittlerweile über 700 Gespräche, die wir geführt haben. Und wir steigern uns von Mal zu Mal. Heute geht es um Auto. Wer gibt es, der nicht interessiert ist in Auto, der kann jetzt abstellen. Aber ich glaube, die 90% von euch, die jetzt zuhören, bleiben dabei. Auto ist eine Situation, in der wir drinnen stecken aktuell. Wenn jemand eins kaufen will, soll ich jetzt einen Benziner kaufen, soll ich jetzt einen Diesel kaufen, soll ich ein elektrisches Auto kaufen, soll ich einen Hybrid kaufen, soll ich einen Range Extender kaufen, was es alles auch gibt. Das ist wirklich mega kompliziert geworden. Und wer kann uns da besser Auskunft geben als der Chef, der CEO von der AMAG? Die AMAG-Gruppe vertritt in der Schweiz einen grossen Teil der deutschen Autohersteller. Das ist VW, Skoda, Seat und so weiter. Und hat einen sehr, sehr grossen Marktanteil mit etwa 32% Marktanteil, der grosse Player in der Schweiz. Ich begrüße ganz recht herzlich den Helmut Ruhl, Jahrgang 1969, vorher CFO von der AMAG, also der Finanzler ist er gewesen, und heute ist er der oberste Boss von der AMAG. Herzlich willkommen, Helmut Ruhl.
Ja, merci vielmals für die Einladung, Daniel. Grüezi miteinander.
Helmut, ich spreche jetzt auch Hochdeutsch. Ist das okay oder ist es für dich ein bisschen doof?
Also ich finde, du darfst gerne Schweizerdeutsch reden.
Aber es ärgert dich auch nicht, wenn ich Schweizerdeutsch, Hochdeutsch spreche, Entschuldigung.
Ja, ich kann halt kein Hochdeutsch, gell? Also das, was ich spreche, ist Fränkisch. Also Fränkisch, Tschechisch, Chinesisch, vielleicht in Auszügen und ein paar Schweizer Worte sind sicherlich auch dabei.
Also du sprichst ein bisschen Chinesisch?
Also ich habe es damals, als wir in China waren, gelernt, also versucht zu lernen. Ich habe am Ende es nicht aufgegeben, die Kurse zu nehmen, aber es liegt jetzt schon über 10 Jahre zurück, von daher alles, was ich mal konnte, und es war nicht besonders viel, aber das ist mittlerweile eigentlich weg.
Das ist ja eher schwierig, Chinesisch. Also wenn ein Deutschschweizer oder ein Deutscher Französisch sprechen muss, dann findet er doch einige Worte, die ähnlich sind. Auch die Satzstellungen sind zum Teil ähnlich. Und jetzt Chinesisch stimmt überhaupt nichts mehr. Also stimmen die Satzzeichen stimmen nicht mehr. Das sind irgendwelche grafischen Dinge, die da und auch die Tonalität und die Worte sind 100% einfach anders. Wie lernt man so etwas?
Ja, so wie man alles gelernt hat, also so kompliziert kann es nicht sein. Es gibt ja 1,3 oder 1,4 Milliarden Chinesen, die das auch können. Und wir haben schon festgestellt, damals hatten wir viele, die Praktikum gemacht haben, Werkstudent waren in China und die haben, wenn sie sich wirklich damit beschäftigt haben, nach einem halben Jahr relativ gut sprechen können. Schreiben ist komplizierter. Und ich habe erkannt, dass wenn ich mich mehr damit beschäftigen würde, dann bestünde schon auch die Chance, dass ich ordentlich sprechen und verstehen könnte.
Bist du dann auch eine Nummer im Konzern? Sprechen die im Volkswagen-Konzern auch Chinesisch? Oder rufen die dich zwischendurch an und sagen, ich habe ein ganz kompliziertes Telefon, da mit dem Chinesen kannst du mir helfen?
Also wie gesagt, ich habe meine Kurse bis zum Ende weitergemacht. Ich bin jetzt sicherlich nicht kompetent, um mich auf Chinesisch zu unterhalten.
Also wir werden ja über China noch ein bisschen sprechen in dieser Stunde gemeinsam. Du warst, bevor du zur AMAG gestoßen bist, also zum Volkswagen-Konzern indirekt, warst du bei Daimler. Das heißt, wir sprechen da von Mercedes. Und gibt das da irgendwie so einen Bruch, wenn man von Mercedes zum Volkswagen-Konzern wechselt? Dass man sich da innerlich irgendwie fast ein bisschen schämt am Anfang, sagt, das geht ja gar nicht, oder? Da braucht es eine gewisse Zeit, um sich da an den Volkswagen-Konzern zu gewöhnen.
Also ich bin ja zur AMAG gekommen, das ist dann noch was anderes als der Volkswagen-Konzern. Und mein Berufsleben war dann schon so, dass ich immer wieder andere Dinge gemacht habe. Also es war dann nicht der erste Wechsel, auch wenn die Wechsel immer innerhalb von Mercedes waren. Ich war in Tschechien als Finanzchef, ich war in der Schweiz als Finanzchef für Mercedes und dann eben in China. Von daher habe ich dann schon immer andere Kulturen auch kennengelernt, andere Unternehmenskulturen, und dass das dann andere Autos sind, andere Fahrzeuge, ist dann nur ein Element davon. Und ich glaube, Porsche und Audi würden den Blick auf Mercedes dann auch nicht ganz so sehen, wie du ihn hier suggeriert hast.
Was fährst du selbst? Fährst du ein VW oder ein Audi oder ein Skoda? Oder?
Ich habe das große Privileg, immer wieder andere Autos fahren zu dürfen. Und ich fahre seit knapp 8 Jahren ausschließlich elektrisch und bin dementsprechend fast alles gefahren, was wir im Produktportfolio haben. Und aktuell habe ich das sehr große Vergnügen, einen Audi e-tron GT fahren zu dürfen. Also das ist der Sportwagen, der dann doch schneller ist, als manchmal gut für den Magen ist.
Genau, also da spricht man von unendlich PS. Die Fahrzeuge haben ja zum Teil über 500 PS und haben eine Beschleunigung, die ist gewaltig. Und wenn die noch zwei Motoren haben, vorne und hinten, dann ist man eigentlich schon fast in der Rakete drin. Riesenunterschied zum Verbrenner, der nur langsam kommt. Und wenn du jetzt aufs Fußpedal kommst, dann geht das die Post ab. Wie viele Boosten hast du schon kassiert in dieser Zeit?
Also ich halte mich ganz wenige. Ich halte mich selbstverständlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hier in der Schweiz. Und in Deutschland darf man ja ab und zu mal richtig Gas geben.
Du fährst nur noch Elektro. Bist du dann überhaupt noch kompetent, um die anderen Leute zu beraten, die immer noch Diesel oder Benzin fahren?
Oh, ich denke schon. Ich habe ja dann eben auch das Vergnügen, dass ich mir privat noch ein Auto leisten kann. Und da bin ich stolzer Eigentümer eines 911er, 993ers, also handgeschalten, Baujahr 1998. Und von daher sind wir nicht dogmatisch bei der Amag unterwegs und ich sowieso nicht, sondern lösungsorientiert. Heute ist es im Prinzip das beste Produkt, was man fahren kann, elektrisch im Alltag unterwegs zu sein und am Wochenende dann gern mit einem Klassiker. Das ist eigentlich gute Mobilität.
Porsche gehört nicht in den Amag-Konzern, ist das richtig?
Also wir sind eine Gruppe als Amag, das ist mir wichtig, vielleicht ein groß gewordenes KMU. Wir importieren Porsche nicht, aber wir sind immer noch ein großer Händler für Porsche. Speziell im Zürcher Umkreis, aber auch im Tessin haben wir einige Betriebe.
Also eure Garagen, die vertreiben die Porsche, aber bei den Volkswagen-Geschichten und Audi und so weiter seid ihr auch der Importeur. Genau. Und bei Porsche nicht, die machen das selbst.
Jawohl.
Porsche war ja ganz lange die absolute Cash-Cow von Volkswagen-Konzern. Und das hat sich also ein bisschen neutralisiert. Also auch Porsche ist in Probleme reingeraten, technisch und finanziell. Also es wirft nicht mehr so viel ab. Und die ganze Software-Problematik, über die wir da nachher auch noch sprechen, hat bei Porsche voll zugeschlagen. Wie groß war in den besten Tagen der Anteil von Porsche am Ertrag vom Volkswagen-Konzern?
Also zunächst mal schlägt sich Porsche nach wie vor sehr gut und Porsche hat ein Geschäftsmodell, was im Moment im Umbruch ist. Porsche war enorm erfolgreich in China. In China ist der Luxusmarkt jetzt um 80% zurückgegangen. Porsche war und ist enorm erfolgreich in den USA, aber dort gibt es neuerdings Importzölle und Porsche hat das Geschäftsmodell, das in Zuffenhausen, in Leipzig und in Osteuropa produziert wird. Das heißt, es gibt keine lokale Produktion vor Ort. Und dementsprechend muss das Geschäftsmodell von Porsche jetzt angepasst werden an die neuen Gegebenheiten in den Märkten. In der Schweiz sind wir sehr, sehr erfolgreich weiterhin. In der Zulassungsstatistik auf Platz 16, meine ich, im vergangenen Jahr gelandet. Und von daher heißt das jetzt das Geschäftsmodell anpassen und dann in den neuen Gegebenheiten wieder durchstarten.
Ich habe gelesen, Helmut Ruhl, dass du Eisschwimmer bist. Also, dass du in den See gehst, auch wenn da noch so eine unsympathische Kruste drauf ist, die man zuerst einschlagen muss. Ist das tatsächlich so oder war das ein Gag irgendwo in einem Interview?
Nein, also ich war heute Morgen auch im See. Wir wohnen sehr nah am Vierwaldstättersee. Und das hat sich ergeben, schlicht und ergreifend, vor vielen Jahren, als ich mir im September dachte, es ist ja eigentlich schade, am See zu wohnen und den See nur 3 Monate zu nutzen. Und da habe ich beschlossen, auch im September jeden Morgen reinzugehen. Und wenn Sie das jeden Monat weitermachen, jeden Tag weitermachen, dann ist irgendwann Februar. Und das ist jetzt die beste Zeit, also die allerschönste Zeit ist, wenn es wirklich kalt draußen ist, beispielsweise minus 5 Grad, wenn es Schnee hat. Und der See wird eigentlich nie kälter als 3. Das heißt, es sind relativ 8 Grad wärmer und es ist angenehm im Februar.
Wie kann man das überhaupt überleben und wie lange kann man das überleben? Also da kannst du ja nicht eine halbe Stunde schwimmen, das geht nicht.
Nein, ich gehe nur vielleicht eine Minute rein, ist relativ kurz. Und wenn man sie überlebt, ist es gesund, angeblich.
genau, es wär natürlich mega schade. Hast du herausgefunden, dass du auch gesünder bist dadurch? Man sagt ja, dass die Sportler das machen, die gehen so in so Kyro-Dinger rein, wo die bis irgendwie minus 110 Grad runtergehen. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Und die sagen nachher, ja, also ich bin leistungsfähiger, ich bin gesünder, die Grippe hat mich nicht erwischt und der Schnupfen, der ist auch an mir vorbeigegangen, dank dem, dass ich in die Kälte gehe.
Doch, das merkt man. Also ich merke, wenn ich mal ausnahmsweise krank bin und das ein paar Tage nicht machen kann, dann fehlt es mir. Ist jetzt eine Routine geworden und das ist ein guter Start in den Tag, nach ein bisschen Sport, dann sich noch zu erfrischen im See. Und wie gesagt, im Sommer ist ein bisschen langweilig, im Winter bringt es dann viel mehr.
Du fährst auch Ski? Leidenschaftlich?
Ja, nicht so wie die Schweizerinnen und Schweizer. Also ich bin sicherlich stärker auf der Hütte. Und nach 2-3 Stunden ist es für mich eigentlich genug, aber ich habe mir vor Jahren dann ein paar Stöckli-Ski geleistet, bin ein bisschen besser geworden, aber der Unterschied zu denen, die in den Bergen groß geworden sind, lässt sich dann doch nicht ganz verleugnen.
Du hast an der Universität Würzburg hast du Betriebswirtschaft studiert. Hättest du dir damals gedacht, dass du in der Autoindustrie landen wirst, zuerst mal bei Daimler und nachher bei Amag und indirekt beim Volkswagen-Konzern?
Überhaupt gar nicht. Ich wäre eigentlich nach Frankfurt gegangen, wahrscheinlich zu einer Bank. Und es ist ein Zufall im Leben, wie das Leben so spielt, wie ich bei Mercedes gelandet bin. Nämlich wir haben damals die Europameisterschaft 1996 als Studenten gefeiert und da waren viele Leute da, und wie man so die Spiele anschaut. Und ich habe dann das Spiel mitkommentiert und da war jemand von Mercedes da und der meinte, wenn jemand so viel von Fußball versteht oder so wenig von Fußball versteht, dann versteht er vielleicht was vom Arbeiten und hat gefragt, ob ich mich nicht bei ihm bewerben will. Und so ist es gekommen, dass ich bei Mercedes gelandet bin.
Wie ist die Konkurrenz so jetzt in Deutschland, als du noch in Deutschland warst und für den Mercedes-Konzern gearbeitet hast? Volkswagen-Konzern gegen Mercedes? Vielleicht auch noch BMW. Nehmen wir dieses Triumvirat. Sagt einer, der bei Mercedes arbeitet, nein, zu BMW gehe ich nie. Und umgekehrt, der BMW sagt, nein, zu Volkswagen sowieso nicht. Ist das so?
Also so war das sicherlich vor 20, 30 Jahren. So ist es mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es dann doch einige Wechsel zwischen den Herstellern. Aber was sicherlich ein Grund dafür ist, dass die deutsche Autoindustrie so erfolgreich in den letzten Jahrzehnten war, ist der enorme Wettbewerb zwischen den Herstellern. Die drei größten Premium-Hersteller der Welt sind in Baden-Württemberg oder in Bayern zu Hause und das treibt das System zu immer neuen Höchstleistungen.
Wir sind ja hier in der Schweiz abhängig einmal von Europa. Was werden da für Autos gebaut? Mittlerweile sind wir abhängig von den Chinesen. Was werden da für Autos gebaut? Und Amerika ist eigentlich nicht so wahnsinnig relevant. Wenn ich auf die Straße schaue, sehe ich wenig amerikanische Fahrzeuge. China vor 20 Jahren war ein reiner Bezüger, Autobezüger. Also die Konzerne aus Europa konnten einfach liefern, die haben gekauft, preisgünstige, teure Autos. Und das hat sich ja markant verändert. Der Volkswagen-Konzern ist ja auch in China tätig, nicht nur in der Produktion, sondern auch im Verkauf. Und hat da eine mega Schlappe eingefahren im letzten Jahr. Also die Volkswagen Elektroautos, da haben die Chinesen einen riesengroßen Bogen herum gemacht. Und die Chinesen haben es erreicht, dass die Chinesen auch chinesische Fahrzeuge kaufen. Wie groß ist dieses Problem tatsächlich in China für den Volkswagen-Konzern? Und was bedeutet das jetzt wieder für mich als Autokäufer mittelfristig?
Also vielleicht zunächst, um die Situation in China ein bisschen einzuordnen. VW ist dort bei den Verbrennern und das ist immerhin noch 50% des Marktes mit 22% Marktanteil der größte Hersteller in China, im größten Automarkt der Welt. In den 80er Jahren hat VW in China rund 50% der Autos verkauft. Also jedes zweite Auto war von VW. Vor über 10 Jahren kam nicht nur von VW, sondern von den restlichen deutschen Herstellern vielleicht knapp die Hälfte der Konzerngewinne aus China. Dass die sehr, sehr dominante Marktposition, so wie du es angesprochen hast, nicht dauerhaft im größten Automarkt der Welt bestehen bleibt, ist klar. Dass die Chinesen über die Jahre hinweg eine Autoindustrie aufbauen werden, ist auch klar. Die Japaner haben das gekonnt, die Koreaner haben das gekonnt. Also gibt es auch keinen Grund, weshalb die Chinesen das nicht können sollten. So, und wo sich der Wandel sehr zeigt, ist im sogenannten NEV-Segment, also New Energy Vehicles. Das sind Elektroautos, Plug-in-Hybride, in China dann auch Range Extender. Und da haben alle Ausländer massiv an Boden verloren. Volkswagen hat jetzt gegengesteuert, nämlich vor einigen Jahren die Strategie komplett gekehrt. Es gibt jetzt die Strategie in China für China. Es wurde ein Entwicklungszentrum dort aufgebaut mit 3000 Ingenieuren, die dort die Autos neu entwickeln wollen. Es gibt diverse Kooperationen, beispielsweise mit XPeng. Und jetzt kommen die Autos aus der neuen Strategie für dieses NEV-Segment, zunächst Elektroautos, für Audi unter der Marke Audi im Markt innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr gute Bestellungen. Und jetzt von Volkswagen kommen in diesem Jahr neue Autos aus den neuen Kooperationen. Und dann werden wir sehen, wie VW in der Lage ist, die Marktanteile dort zu stabilisieren und eben im NEV-Segment dann auch wieder zuzulegen.
Der Volkswagen-Konzern hat 2025 minus 44,3% hingelegt. Also gegenüber dem 2024, was ein Höhepunkt war von etwa 207.000 Fahrzeugen, nachher noch 115.000 Fahrzeuge. Also es ist praktisch eine Halbierung der Situation. Heißt das nicht auch, dass der Chinese nicht mehr so das Vertrauen hat? Also der sieht das ja. Und dann kommt man, ja, jetzt im 2026, 2027 ist alles neu, neue Kooperationen, wunderbar. Das ist für mich so ein bisschen eine politische Antwort. Man kann den Markt ja nicht einfach um Mitternacht einfach mal drehen. Das geht nicht.
Das ist keine politische Antwort, sondern das ist die Beschreibung der Strategie. Und wir werden sehen, wie die Autos nachgefragt werden. Es gab vor über einem Jahr eine Studie beispielsweise der UBS in China zu den Präferenzen der Kundinnen und Kunden dort. Und es war sehr klar, dass die Kunden dort als Top-3-Kaufkriterien die klassischen Themen haben, nämlich Kaufpreis, Anschaffungskosten, Qualität und Sicherheit. Und in diesem Ranking steht die Marke Volkswagen auf Platz 1, also vor den neuen Wettbewerbern, und das ist ein Riesenvorteil auch für die neuen Autos im NEV-Segment. Volkswagen hat China mobilisiert, war der erste ausländische Konzern, der dort in Joint Ventures Autos produziert hat. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Marktanteile entwickeln werden. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt in China viele und ehrlicherweise dann zu viele neue Hersteller und Marken. Über 100 neue chinesische Automarken braucht selbst in China niemand. Also es wird eine Konsolidierung geben, und da hat Volkswagen sicherlich gute Chancen, eine gute Rolle zu spielen.
Wenn man die Marken da anschaut, zum Beispiel MG. MG, also ich bin selbst stolzer Besitzer von einem MGB, umgebaut auf 8 Zylinder, also eine riesen Dreckschleuder. Ich muss fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mit dem rumfahre.
Musst du nicht. Wir bieten beispielsweise synthetische Treibstoffe von einem Schweizer Unternehmen an. Synhelion heißen die. Also wir füllen gern mal eine Ladung in dein MG, und dann ist da...
Ich weiß nicht, ob der das erträgt.
Der erträgt das. Wir haben das mit der EMPA getestet.
Effektiv.
Wir haben also jetzt nicht für den MG, aber für verschiedene...
Der hat so eine uralte 8-Zylinder-Maschine drin, oder? Das ist ein Rover-Motor.
Ja,
also... Also ich weiß nicht, wie alt das Ding ist.
Es funktioniert. Wir haben explizit mit der EMPA Tests durchgeführt bei klassischen Fahrzeugen. Und es gibt keine Auffälligkeiten, also von daher machen wir gern mit dir einen Test, okay, mit Synhelion.
Ich freue mich, diese Ladung durchzumachen. Aber was ist, wenn ich noch einen Kolbenfresser habe oder sowas? Wer haftet dann? Bist du das?
Wir übernehmen das dann.
Wir sind also das habe ich gehört, das haben wir jetzt auf Ton, haben wir das, oder? Ich kann dann das wieder repetieren. Also MG ist gekauft worden durch einen Chinesen, da haben alle sich an den Kopf gegriffen und gesagt, was will der? Er hat sogar die alten Produktionslinien abgebaut in England und hat die nach China transportiert, was natürlich wahrscheinlich völlig wertlos war. Oder? Heute ist ja eine Produktion, schaut völlig anders aus als von diesen alten Kisten. Und der hat rigoros große Verkäufe. Rigoros große Verkäufe. Also die Marke kommt zurück. Und die Chinesen sind anscheinend parat, irgendwelche neuen, unbekannten Fahrzeuge, du hast es angesprochen, Sicherheit, Bekanntheitsgrad und so weiter, auf die Seite zu schieben und sagen, ich vertraue dem. Und das ist hier vielleicht nicht ganz gleich.
Ja, also zu rigoros großen Verkäufen vielleicht eine Einordnung in der Schweiz. Also wir verkaufen mit Porsche mehr Autos in der Schweiz als MG. Also so rigoros groß sind sie nicht.
Ja, aber in der Schweiz noch nicht, oder? Aber in China?
Ja, in China ist MG nicht so erfolgreich. In China sind ganz andere Marken so erfolgreich. Was aber natürlich eine gute Strategie ist, um im europäischen Markt Fuß zu fassen, ist wie MG, gibt es ja noch andere bekannte europäische Marken, die zu übernehmen und dann in einen Einstieg als chinesisches Unternehmen zu finden, weil die Markenbekanntheit ist da. Wenn man es gut macht, gibt es auch Absatz, aber ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, einfach ein chinesisches Auto zu nehmen und dann es zu badgen, wie es heißt, also ein neues Markenemblem drauf zu kleben. Das hat noch nie funktioniert. Also man muss sich dann schon mit der DNA der Marke auseinandersetzen, damit ein ehemaliger MG-Kunde sich auch für einen elektrischen MG interessieren würde.
Jetzt hat sich der Volkswagen-Konzern ja entschieden, ganz aktiv zu werden, und zwar massiv aktiv zu werden und auch viel Geld zu investieren in verschiedene Firmen in China, weil, ich sage es jetzt so, man ist in Deutschland zu langsam, man hat nicht zu schnell genug entwickeln können. Die Chinesen sind 30-40% rascher oder schneller in der Entwicklung und das will man sich jetzt holen. Und jetzt hat der Volkswagen-Konzern doch wahnsinnig viel Geld. Also ich sage jetzt mal Cash Out. Die haben eine eigene Software entwickelt, über Jahre hinweg. Und da hat man den Entscheid letztes Jahr gefällt, dass sagt, das ist jetzt am Ende, adieu, tschüss. Oder? Und man schreibt, sage und schreibe, 15 Milliarden ab. Und dann ist man nach China gegangen, hat dann Joint Venture gemacht, hat auch nochmal schnell 5 Milliarden hervorgenommen. Das ist extrem viel Geld. Wie schafft das dieser Konzern, das zu verdauen? Verschulden sich die wie wahnsinnig? Oder zahlen wir hier in Europa eigentlich das Geld, das Volkswagen dafür brennt?
Also in Europa zahlen wir gar nichts dafür, was Volkswagen in China macht. Europa hat ehrlicherweise über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte immer sehr profitiert vom Erfolg der Volkswagen-Marken in China. Es gab immer erhebliche Ergebnisbeiträge und Dividenden, also Cashflow aus China. Die Aktivitäten in China werden in China selber finanziert. Und vielleicht zur Einordnung, der VW-Konzern ist der zweitgrößte Autokonzern der Welt. Volkswagen hat immer noch 680.000 Mitarbeitende, macht 330 Milliarden Größenordnung Umsatz pro Jahr und der Fünfjahresplan, der jetzt gerade verabschiedet wurde, bedeutet, dass 160 Milliarden in 5 Jahren investiert werden, statt 180. Also die Investitionen sind immer noch enorm, sind etwas niedriger als auch schon. Das heißt, in Relation zum Markt in China, dem größten Automarkt der Welt mit 25 Millionen Neuwagen pro Jahr, ist es, wenn die Strategie aufgeht, sehr, sehr gut investiertes Geld.
Der Volkswagen-Konzern wird jetzt zweigleisig fahren im Bereich Software. Also diese Elektrofahrzeuge sind ja eigentlich fahrende Computer und die brauchen Betriebssysteme und die brauchen Applikationen, also sprich Software. Und ich habe vorher gesagt, das Carrier-Software, die wird in den Mülleimer geschmissen und man hat sich jetzt entschieden, nach Amerika zu schauen, ist dabei Rivian fündig geworden und wenn man Rivian genau auch anschaut, sind die doch wieder relativ abhängig von Amazon und von ihrem Chef, von Bezos. Und wie groß ist die Gefahr, wenn jetzt ab 27 alle Volkswagen-Fahrzeuge, die hier in Europa auf die Straße kommen, diese Software drin haben, dass irgend so ein Präsident, Nachfolger von Trump oder so, mal sagt, ich drehe jetzt mal am Softwarehahn und schließe den und hier ist dann tote Hose. Wie groß ist die Abhängigkeit von Rivian und Amerika?
Also die Kooperation mit Rivian ist über ein eigenes Joint Venture ausgegründet worden. Das heißt, es ist losgelöst vom Fahrzeughersteller Rivian und damit in einer eigenen Struktur. Und die Rivian Software ist die Basissoftware für das, was ab 2027 in den Autos der westlichen Hemisphäre an Software vorhanden ist. CARIAD gibt es immer noch, weil diese Software wird individualisiert, dass am Ende wer ein Audi ist, ein VW und so weiter. Dementsprechend gibt es nicht nur eine Abhängigkeit oder eine Kooperation mit Rivian, sondern es gibt eigene Kompetenz im Haus und es gibt dementsprechend viel Spaß und Freude an den Autos, die demnächst kommen, mit einer zonalen Architektur. Das heißt, die sind dann alle over-the-air update-fähig. Und um auf deine Frage noch einzugehen, ich glaube, bei allen Ideen, die Präsident Trump hat, ist vielleicht die Frage nach einer Software-Kooperation von einem kleineren amerikanischen Startup nicht die Frage, die die allergrößte Priorität hat.
Es ist ja interessant, dass man das mit Rivian gemacht hat, aber wie gesagt, Bezos hat von Anfang an Rivian geglaubt, die Amazon-Transporter sind, glaube ich, auch von Rivian produziert und das ist das legendäre Auto, schaut aus wie ein Jeep Scout und der kann an Ort drehen, 360 Grad, indem er vier Motoren hat auf den Rädern. Und wie wird das hier sein? Also diese Software ist jetzt ausgelegt, im Moment auf vier Räder anzutreiben. Bekommen dann alle VW auch vier Motoren auf den Rädern drauf?
Unterschiedlich nach Fahrzeugmodell. Die Software kommt zum ersten in einem Kleinwagen, nämlich ab 2027 in dem VW for Everyone. So ist der Name. Das heißt, es ist ein Kleinwagen, der dann nochmal unter einem VW ID Polo positioniert ist, mit einem Zielpreis im Euroraum von 20.000 Schweizer Franken. Von daher wird er vermutlich sich nicht drehen, sondern die Bedürfnisse von städtischer Mobilität erfüllen und dann eben over-the-air-update-fähig sein. Und das ist dann schon ein großer Schritt nach vorne.
Der Volkswagen-Konzern investiert doppelt. Also er investiert jetzt in China, nicht nur in Software und Plattformen, sondern sogar in die Chips. In die Chips, die produziert werden. Also in die Konzentration. Heute hat ein Auto einen Bus drin, ganz viele Elektronikbestandteile, die über den Bus verbunden sind und sind mit der CARIAD-Software, die da gesteuert werden. Jetzt sagt man, die Computer sind so schnell, dass ich sage jetzt ein oder zwei zentrale Rechner brauche und die steuern eigentlich alles. Es gibt eine massive Erleichterung beim Bauen dann auch vom Fahrzeug. Das Fahrzeug kann preisgünstiger gebaut werden dadurch. Und jetzt haben wir eine Software A und eine Technologie A und später haben wir dann eine Software B und eine Technologie B. Kann ich dann jetzt eigentlich kein Auto mehr kaufen? Also ich muss eigentlich sagen, okay, Volkswagen kommt 2027 mit diesen Autos und jetzt werde ich meine Karre einfach noch fahren, solange es geht. Ich werde jetzt sicher nicht noch ein Auto kaufen, das auf Busarchitektur funktioniert und die alte CARIAD-Software drin hat.
Also ich glaube, es gibt viele, viele gute Gründe, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen, speziell bei uns. Wir haben es beispielsweise dann geschafft, im vergangenen Jahr dann doch mehr Kundinnen und Kunden zu überzeugen als auch schon, nämlich mit dem zweithöchsten Marktanteil in der AMAG-Geschichte. Und Fahrzeuge sind beständig in der Entwicklung. Wir reden davon, dass wir die Plattform alle x Jahre aktualisieren. Wir reden darüber, dass die Batterietechnologie weitergeht. Es gibt immer wieder neue Motoren. Also wenn man immer auf die nächste Technologie wartet, dann fährt man wahrscheinlich nie ein neues Auto. Und vielleicht haben das in der Vergangenheit dann auch etwas zu viele Schweizerinnen und Schweizer so gemacht. Vor Corona war das Durchschnittsalter der Autos in der Schweiz bei 9 Jahren. Wir gehen jetzt Richtung 11 Jahre, weil der Automarkt 6 Jahre in Folge sehr schwach war, knapp 25% tiefer als im langfristigen Durchschnitt. Also von daher haben wir eigentlich einen großen Nachholbedarf. Und wer wirklich in 3-4 Jahren wieder ein neues Auto haben möchte, der macht dann einfach ein Leasing und gibt uns das Auto zurück oder er macht ein Abo und gibt uns das Auto zurück und kann dann gerne die Fahrzeuge mit der dann wieder neuen Software fahren.
Was macht eure Leasinggesellschaft? Das ist eine eigene Firma in der Firma drin, in eurem Konzern. Was machen die mit den Tausenden von Elektroautos, die nachher nach 24 oder 36 Monaten euch vor die Garage gestellt werden? Das gibt ja dann nachher ein totales Desaster. Es wird viele Occasions geben, also Secondhand-Fahrzeuge, und niemand will die.
Ja, es ist eine riesige Transformation, die wir durchmachen. Und nochmal vor dem Hintergrund, dass der Markt 25% tiefer ist, ist der Druck auf das System enorm. Die Occasionsfahrzeuge sind in unserem Geschäftsmodell bei den Händlern, also nicht bei der Leasinggesellschaft. Und die Händler unterstützen wir selbstverständlich mit.
Wer muss das Auto zurücknehmen? Also wenn jetzt ein Auto geleast wird, dann ist ja eigentlich die Leasinggesellschaft der Eigentümer. Und der Verbraucher, also der Fahrer, ist ein Mieter, so wie fast eine Miete zahlt er. Und wenn er abbezahlt hat und nach 24 oder 36 Monaten verzichtet, weiterzufahren, dann geht das ja an den Eigentümer zurück, oder geht das nicht an die Leasinggesellschaft zurück?
Bei uns geht es an die Handelsorganisation zurück.
Ihr müsst das zurücknehmen?
Die Händler müssen es zurücknehmen. Wir haben ja eine eigene
Garage. Gibt das eine Riesenkatastrophe? Das gibt ja eine Riesenkatastrophe. Also in 2 Jahren habt ihr einfach die Parkplätze voll mit alten Elektrofahrzeugen, die niemand will.
Genau daran arbeiten wir, dass das nicht passiert. Und dafür, dass es nicht so passiert, braucht es eben ein funktionierendes Ökosystem oder funktionierende Rahmenbedingungen, weil die Elektroautos ehrlicherweise die Occasion der beste Einstieg in die Elektromobilität sind und in Anbetracht der Preise, die wir heute anbieten, auch der günstigste Einstieg in die Elektromobilität. Und wir machen es dann nochmal attraktiver bei uns, weil wir haben entschieden, dass wir als AMAG schweizweit unser Ladeangebot nochmal verbessern werden. Wir bauen nochmal 20 Standorte zu, haben dann in Summe 300 Ladepunkte, wo wir Strom für 28 Rappen die Kilowattstunde an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Und das heißt vielleicht noch ein Satz dazu, das heißt, diese Elektroauto-Occasion sind heute im Vergleich zu einem Verbrenner knapp 10% günstiger, beispielsweise ein Audi Q4 im Vergleich zu einem Audi Q3, dem beliebtesten Auto der Schweiz. Und wenn man dann zu 28 Rappen lädt und eine durchschnittliche Fahrleistung hat, dann sind es 10% Unterhaltskosten, 10% Energie, also 20% günstiger. Und darauf basiert unsere Strategie und wir sehen, dass es funktioniert. Wir haben im letzten Jahr die Occasionsverkäufe um 40% steigern können und gehen davon aus, dass uns das Momentum weiterhin gelingt und es uns gelingt, noch mehr Kunden, Kundinnen davon zu überzeugen, dass jetzt der Termin ist, um einzusteigen in die Elektromobilität.
Also, du als CEO von der AMAG-Gruppe, vom Chef von 7.500 Leuten, segelst haarscharf oder man sagt hart am Wind. Also wenn du jetzt überall Ladesäulen aufstellst und du bietest das für 28 Rappen an, das entspricht ungefähr dem, was ich zu Hause zahle. Aber du musst ja die Ladesäulen installieren und du musst die warten und Service machen etc. Dann kann das gar nicht aufgehen. Dann ist das eine Querfinanzierung. Irgendjemand gibt dir das Geld, dass du diese Ladesäulen aufstellen kannst. Man hatte früher von Migros gesagt, Migros tut seine Fitnesszentren mit Joghurt querfinanzieren. Und ich glaube, das ist nicht so gut aufgegangen, die ganze Geschichte. Glaubst du nicht, du bist etwas hart am Wind?
Wir segeln selbstverständlich hart am Wind, aber ich glaube, wir haben einen klaren Blick und eine klare Strategie. Und unser Ziel ist, Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Und um elektrisch zu fahren, braucht es einige Voraussetzungen. Das eine sind die Anschaffungskosten, sind der Preis. Da haben wir beispielsweise im Angebot einen Skoda Elroq, das zweitmeistverkaufte Elektroauto in der Schweiz im vergangenen Jahr. Der ist bei den Anschaffungskosten preisgleich im Vergleich zum Karoq, dem entsprechenden Verbrenner. Dann braucht es Ladeinfrastruktur, das bauen wir aus und es muss günstig sein, elektrisch unterwegs zu sein. Und genau das machen wir mit dem 28-Rappen-Angebot. Das ist dann ein Preis wie zu Hause. Und unsere Strategie heißt und ist, wir sind rundum sorglos Lösungsanbieter. Und ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingt, noch stärker im Occasionsmarkt zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingt, dann die kleinen Elektroautos, die bei uns kommen werden, noch besser zu vermarkten, weil wir gehen jetzt mit der Elektromobilität in Kundensegmente, die preissensibel sind. Und da haben wir das beste Angebot, nämlich attraktive Autos, aber eben auch noch Strom, der dann 60% günstiger ist als Benzin oder Diesel.
Okay, aber ich komme nochmal darauf zurück. Oder irgendjemand zahlt diese Ladeinfrastruktur. Und das wird ja immer letztendlich der Konsument sein. Also ist das nicht ein bisschen Sand in die Augen streuen deiner Konsumenten, deiner Autofahrer, wenn du sagst, du kannst für 28 Rappen laden, aber effektiv kostet dich die Kilowattstunde, ich sage jetzt mal 50 Rappen an dieser Säule, wenn du eine Vollkostenrechnung machst, dann gehst du einfach mal rüber und schaust, wem kann ich diese zusätzlichen, ich sage jetzt mal 22 Rappen aufs Auge drücken, oder?
Also unser Ladeangebot wird unterstützt von unserer Amag Leasing und die Amag Leasing ist überhaupt nicht involviert in Produktkalkulationen. Also kein einziger Fahrzeugpreis ist in Abhängigkeit von unserem Ladeangebot.
Also dann gehen die Leasinggebühren einfach hoch, oder?
Oder wir verdienen
dann seid ihr unattraktiv beim Leasing.
Oder wir verdienen weniger Geld. Oder wir konzentrieren uns darauf, die Strategie erfolgreich umzusetzen und genau das machen wir. Nämlich, ich bin davon überzeugt, nochmal, dass es uns gelingt, die AMAG und die Angebote der AMAG als Ökosystem zu platzieren, sodass die Schweizerinnen und Schweizer wissen, wenn sie was mit Elektromobilität machen wollen, wenn sie BEV-Okkasionen suchen, dann zur AMAG, weil es ein einzigartiges Angebot gibt. Man kann schweizweit zum Haustarif laden. 28 Rappen ist etwas günstiger als im Moment der durchschnittliche Tarif in der Schweiz mit 27,7 Rappen.
Bei der ganzen Elektroindustrie habe ich immer das Gefühl, wer lügt eigentlich am besten? Nehmen wir die Steuern zum Beispiel. Also man hat jetzt uns lange gesagt oder eine gewisse Zeit lang gesagt, kauf ein Elektroauto, du musst keine Steuern bezahlen. Oder? Das ist vorbei, also dieser Vogel ist weggeflogen und wir müssen jetzt für diese Elektrofahrzeuge auch Steuern zahlen. Stromkosten gehen laufend hoch, also die effektive Kilowattstunde ist ja eigentlich das Kleinste daran, sind Gebühren, die da drauf kommen und diese 28 Rappen oder 35 Rappen oder was auch immer herstellen. Und jetzt steht eigentlich ein ganz großer Schritt davor. Der Staat ist einfach nicht bereit zu sagen, wenn etwas wegfällt, okay, jetzt fällt es weg, jetzt müssen wir halt ein bisschen schauen, dass wir auch ein bisschen billiger sind. Das ist das Problem und 2030 kommt vermutlich die Kilometergebühr. Das heißt, jedes Elektrofahrzeug wird im Schnitt etwa 6 Rappen pro Kilometer bezahlt. Das bedeutet, die Regierung oder der Staat greift auf mein Fahrzeug und kennt die Kilometerleistung von einem Jahr und schickt mir dann eine Rechnung über 6 Rappen pro Kilometer. Ich rechne das jetzt von Solothurn zum Beispiel, also ein bisschen in der Mitte von der Schweiz, fahre nach Zürich und gehe dann von Zürich wieder zurück nach Solothurn. Das sind rund etwa 200, 220 Kilometer. Mal 6 Rappen, dann bin ich irgendwo zwischen 12 und 15 Franken jedes Mal zusätzlich. Zusätzlich zu meinen Leasingkosten, zusätzlich zu den Stromkosten und, kommt jetzt einfach nochmal ein Riesenknaller obendrauf. Die Leute wissen das gar nicht. Es geht ja um die Mineralölsteuer, die wegfällt. Also der Bund hätte ja sagen können, okay, jetzt sind halt ein paar Milliarden weg, ist ja wurscht, oder? Wir verzichten jetzt darauf, das machen die aber nicht, sondern die sind ja immer dran, um uns noch mehr Geld aus dem Portemonnaie zu nehmen. Das ist doch die absolute Katastrophe für die Elektromobilität.
Also jetzt schauen wir mal, was am Ende entschieden wird. Gibt es ja eine Unterlage, die in die Vernehmlassung geschickt wurde. Wir haben uns da Anfang Januar dann auch dazu geäußert. Zur Erhebungsform gibt es verschiedene Varianten. Eine wäre Selbstdeklaration. Das ist sicherlich wichtig, dass keine Überwachung da ist. Aber die Frage ist dann im Kern, wann sollten Elektroautos einen Beitrag zur Straßeninfrastruktur leisten? Und nachdem die Elektromobilität langsamer hochläuft, als es vor Jahren prognostiziert wurde, und das, was vor Jahren prognostiziert wurde, ist die Basis für das, was in die Vernehmlassung geschickt wurde, ist die vermeintliche Finanzierungslücke im NAF, im Nationalen Agglomerationsfonds, vielleicht halb so groß wie das, was bisher in Bern unterstellt wird. Und wenn man die Besteuerung der Elektromobilität zu früh machen würde, dann wäre es so, dass es zum einen ein fehlender Anreiz wäre, elektrisch zu fahren, und es wäre zudem ein Anreiz, bei Plug-in-Hybriden zu tanken statt zu laden. Wenn Plug-in-Hybride tanken statt laden, ist die Finanzierungslücke auch wieder kleiner als unterstellt. So, von daher haben wir uns geäußert und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir eine klare Diskussion darüber führen, was ist jetzt wichtiger für die Schweiz, nämlich dass die Autobranche, die Mobilitätsbranche einen Beitrag zum Erreichen der Schweizer Klimaziele leisten kann, dann braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Dazu gehört neben der Ladeinfrastruktur eben auch ein attraktives Gesamtkostenpaket und das wäre mit den Besteuerungsvorschlägen 2030 noch nicht gegeben, es kommt zu früh. Oder ist wichtiger, eine vermeintliche Finanzierungslücke im NAF zu schließen. Und da ist schon die Frage, was ist das wichtigere Thema, insbesondere wenn man weiß, dass aus der Mineralölsteuer dann Mittel auch in die Bundeskasse fließen.
Ich möchte das Thema ganz kurz wechseln. Ich möchte gerne über Helion sprechen. Helion ist eine Firma, die habt ihr gekauft vor ein paar Jahren. Und das ist eine Firma, die wahrscheinlich führend in der Schweiz ist im Bereich, ich sage jetzt mal Solartechnologie. Also das sind die Dächer mit Modulen belegen, das ist die ganze Elektronik, die ich brauche, Wechselrichter, das sind Batterien setzen und das ist vernünftige Ökonomie, wann kann ich Solarstrom brauchen und so. Das macht die Helion. Und ihr habt euch überzeugen lassen, die Helion zu kaufen. Ich komme nachher darauf zurück, aber jetzt mal eine kurze Frage. Das war ein Riesenfehler, oder?
Wie kommst du darauf?
Du fragst jetzt mich.
Ja.
Okay, ich komme gerne darauf zurück, oder? In ein Geschäft zu investieren ist gut, wenn man einen Multiplikator hat. Also man tut etwas einmal, das macht dann weh, man muss zahlen dafür, aber nachher kann man es x-mal verkaufen. Helion ist kein Multiplikator, sondern ist eine Firma, ein Modul ist ein Modul und ein Wechselrichter ist ein Wechselrichter. Und ihr habt dann eine wunderschöne Story drum gebaut. Ihr habt gesagt, ja, wir produzieren dann Solarstrom im Tessin und der in Zürich im Nebel, der lädt nachher sein Auto auf. Und habe mit keinem Wort damals, ich war an der Eröffnung, war ich dabei, der Herr Salzgeber hat ganz liebe, nette Fragen gestellt und hat keine Sekunde eine böse Frage gestellt, was uns eigentlich interessiert hätte. Wie kommt dieser Strom eigentlich von Tessin nach Zürich? Oder? Und die Problematik, die da ist, die Politik ist die Problematik. Oder? Wenn man irgendwie 2010 mal gesagt hätte, so wird es funktionieren für die nächsten 50 Jahre und wir garantieren das euch, dann wären solche Modelle machbar gewesen. Oder? Aber jetzt ändert ja die Politik, wir haben das jetzt gesagt, 2030 6 Rappen pro Kilometer. Das kommt plötzlich eigentlich klar, dass es kommt, oder? Aber ihr seid immer eigentlich abhängig von der Politik, was die wieder entscheidet. Ob das ZEV ist, also wenn ein Haus dem nächsten Haus ein bisschen Strom übergeben will, dann geht das ja über das öffentliche Grid. Und das öffentliche Grid, das gehört der Gemeinde oder es gehört Swissgrid oder es gehört der BKW oder es gehört der Alpiq oder wem auch immer. Aber nicht der AMAG. Also die AMAG macht immer Zweiter, auch wenn die ein Elektron von A nach B verschieben will, macht die Zweiter. Nachher kommt die nächste Geschichte. Aus Sicht des Autos, ich fahre Auto am Tag und relativ selten in der Nacht. Also ich fahre Auto, mein Elektroauto, spule da meine 300 Kilometer ab und komme jetzt müde nach Hause und stecke das an die Steckdose an. Jetzt habe ich, wenn ich Schwein habe, ein 10 Kilowattstunden Akku drin, den ich über den Tag laden konnte, weil genügend Sonne war, aber mein Auto hat einen 50 oder einen 100 Kilowattstunden Akku, damit ich überhaupt diese paar hundert Kilometer fahren kann. Das Ganze geht vorne und hinten nicht auf. Es ist eine Fantasie, die irgendwie grün geboren wurde, aber nie erwachsen wurde.
Dann freue ich mich, dass du bei unserer Veranstaltung da vor Jahren da warst und nutzt natürlich die Gelegenheit, zu erklären, wieso wir das gemacht haben und wo wir bei der Umsetzung der Strategie stehen. Unsere Vision ist, dass Mobilität mit Elektromobilität nahezu CO2-frei werden wird und sehr kostenarm künftig sein wird. Und unser Ziel ist, unseren Kunden rundum sorglos Angebote zu machen. Das heißt, wenn jemand dekarbonisieren will, wenn jemand elektrisch fahren will und ins Ökosystem einsteigen will, dann ist die AMAG mit Helion die Adresse, um das zu tun. So, deswegen vernetzen wir eben das Elektroauto mit der Photovoltaik über intelligentes Energiemanagement. Wir haben jetzt eine bidirektionale Ladestation für 3.300 Schweizer Franken im Angebot. Und wir...
Darf ich dich... Ja? Es war unfair, was ich jetzt mache. Ich unterbreche dich. Sprechen wir ganz schnell über bidirektionales Laden, oder? Das bedeutet eigentlich, dass meine Karre ist meine Batterie für zu Hause. Also ich kann nicht nur Strom ziehen in meine Batterie von meinem Auto, sondern ich habe dann zum Beispiel ein 100.000 Franken Auto mit 100 Kilowattstunden Batterie drin. Ich fahre rein, stecke an und anstatt dass ich Strom sauge, liefere ich für meinen Fernsehapparat und meinen Mixer meinen Suppentopf liefere ich Strom. Aber ich noch einmal, ich fahre mit meinem Auto fahre ich rum und ich kann jetzt, und du kannst jetzt nicht sagen, ja, halt, du kannst ja beim Arbeitgeber aufladen, oder? Das ist ja kein Problem. Erstens wird der Arbeitgeber nicht 100 Autos gleichzeitig aufladen können, sonst braucht er dermaßen dicke Kupferdrähte, die gibt es gar nicht. Zweitens hat er nicht genügend Solartechnologie, also er muss den Strom auch wieder irgendwie beziehen. Und drittens, und das ist jetzt ganz klar, die Steuerbehörden werden jedes Kilowatt, das ich beim Arbeitgeber sauge, in Zukunft beim Einkommen aufrechnen, ich werde Steuern darauf zahlen. Also das Ding geht einfach nicht auf. Sorry für den Unterbruch.
Das ist ja das Gute, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und wir freuen uns, dass wir unsere Strategie so entschieden haben und sie genau so umsetzen werden, weil wir eben glauben, dass es aufgeht. Das Auto ist im Wesentlichen zu 95% nämlich nicht unterwegs, sondern es steht. Wir reden jetzt nicht vom Außendienst, der Tag ein, Tag aus hunderte von Kilometern fährt, sondern das Auto steht im Wesentlichen. Und damit stehen die Batterien potenziell als Energiespeicher, aber eben auch als Pufferspeicher zur Stabilisierung des Netzes zur Verfügung. Dafür braucht es dann bidirektionale Lademöglichkeiten und wir bringen das Produkt jetzt in den Markt bei einigen Privatunternehmen als Privatpersonen, als Pioniere, aber ganz speziell bei Unternehmen. Weil wenn man unsere Strategie umsetzt und sie gut umgesetzt wird, eben mit einem intelligenten Managementsystem von Helion, dann heißt es, dass neben den Vorteilen, die ich vorhin gesagt habe, nämlich das per se günstigere Elektroauto, der per se günstigere Strom, dann nochmals über bidirektionales Laden Erträge realisiert werden können. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann bedeutet das für Unternehmen Kosteneinsparungen im TCO-Bereich von 20-25%. Das ist für Unternehmen, die es durchkalkulieren, sehr interessant. Und wir sehen auch, dass unsere Marktdurchdringung bei Businesskunden, bei Unternehmen mit Elektromobilität und unseren Komplett-Energielösungen deutlich höher ist als im Privatkundenbereich, weil Unternehmen eben professionell beschaffen. Zum einen haben sie den Anreiz über CO2-Reduktion den Weg zu gehen und dann stellen sie fest, wenn sie sich ernsthaft damit beschäftigen, dass sie damit Geld sparen können. Also die Frage ist eigentlich einzig und allein, how to do it, wie kriegt man es umgesetzt und wohin wir investieren, ist eine Lösung für ein dezentraleres Energiesystem, wo die Produktion an vielen Orten in der Schweiz anfällt. Und um genau das Thema, wie kommt der Strom aus dem Tessin ins neblige Zuchwil oder Solothurn zu lösen, sollte der idealerweise der Strom dort genutzt, gespeichert werden, wenn er anfällt. Und idealerweise werden die Möglichkeiten vom Stromgesetz dann auch genutzt, nämlich über zeitvariable Tarife beispielsweise. Also dass man die Waschmaschine halt nicht mehr nachts, wie es früher war, sondern eben mittags, wenn die Sonne scheint, nutzt. Und ganz viele Kunden werden in der Lage sein, weil sie eben nicht den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs sind, ihr Auto von April bis Oktober zur Mittagszeit zu laden und dann wird das kostenlos sein, beziehungsweise sogar eine Rückvergütung geben in dem Energiesystem, was gerade entsteht und darauf setzen wir und wir setzen darauf, dass wir das zunehmend kommunizieren und erklären können. Und dementsprechend freuen wir uns, dass Helion bei uns ist und dass wir vielleicht über die vielen Jahre, wo wir unsere Strategie noch umsetzen, den einen oder anderen Kritiker noch überzeugen.
Also ich habe ja damals an diesem wunderschönen Anlass, das war wirklich toll, oder? Einfach die Fragen vom Salzgeber waren nicht so toll, habe ich gefunden, habe ja gesagt, jetzt sind wir da, wir gehen auf 1000 Mitarbeiter hoch. die Helion hatte damals irgendwie 450 Mitarbeiter. Und dann ist man ein bisschen hochgefahren und hat jetzt wieder schmerzhaft reorganisiert und ist wieder runtergefahren. Also die Helion ist, glaube ich, wieder etwa gleich groß, wie sie damals war, als ihr sie übernommen habt. Also da muss man doch sagen, das ist in die Hosen gegangen, oder?
Also eine Strategie ist ja nichts, was man an einem Tag beim Kaffee beurteilt, sondern wir sind ein Schweizer Familienunternehmen. Uns gibt es seit 80 Jahren und wir sind vielleicht auch deswegen erfolgreich, weil wenn wir glauben, dass wir eine richtige Strategie haben, dann uns auch nicht vom ersten Gegenwind abbringen lassen. Aber was richtig ist, was wir vorhin über Elektromobilität gesagt haben, gilt auch für den Solarmarkt. Wenn man die Transformation in nützlicher Frist schaffen will, dann braucht es natürlich unterstützende Rahmenbedingungen. Und es hilft natürlich auch nicht unbedingt, wenn ständig neue Diskussionen zu neuen Energieproduktionsarten geführt werden, statt das, was man aufgegleist hat, dann umzusetzen. Das Stromgesetz ist ein sehr, sehr guter Schritt und jetzt hoffe ich, dass die vielen Energieversorgungsunternehmen in der Schweiz die Möglichkeit auch nutzen, dass wirklich eben, wie vorhin gesagt, Preissignale bei den Kunden ankommen und dass es günstiger ist, mittags zu laden. Und dann glauben wir davon, überzeugen zu können, dass wenn man elektrisch unterwegs sein will, wenn man Strom selber produzieren will, wenn man möglicherweise sogar autark sein will, dass wir die erste Adresse sind. Und ich denke, das wird sich über die Zeit durchsetzen.
Dein Eigentümer ist ja der Martin Heffner. Und der Martin Heffner hat auch seine Schwester ausbezahlt und er ist jetzt eigentlich vollständiger Eigentümer der AMAG. Also er ist der Oberchef von diesen 7.500 Menschen, die ihr beschäftigt. Jetzt ist der Martin Heffner ja auch noch an anderen Orten beteiligt, zum Beispiel im Stahlbereich. Und da geht man davon aus, dass er rund eine Milliarde verloren hat in diesem Stahlbereich. Das hat ja in Zeitungen konnte man es lesen, da hat er sich noch ein bisschen geärgert über den Peter Spuhler. Der wollte dann nicht mehr operieren, weil er gesagt hat, den CEO, den du da hast, den Jens Halder, den kannst du knicken, weil der hat vorher schon nur komische Sachen gemacht. Und Herr Heffner ist wahrscheinlich einer, der sehr, sehr treu ist. Also wenn er mal Ja gesagt hat, sagt er Ja. Er ist auch bei Autoneum noch dabei, da hat er auch Geld verloren und so weiter. Ich könnte jetzt noch weiter aufzählen. Gibt es dann auch bei Martin Heffner irgendeinmal den Moment, wo er einen roten Kopf bekommt und dann sagt er dem Helmut Ruhl, Helmut, was hast du mir da eingebrockt?
Also am besten lädst du meinen Chef mal ein und fragst ihn. Also wir sind bei der AMAG sehr gut unterwegs, ich habe es vorhin gesagt. Wir haben im vergangenen Jahr in einem extrem komplizierten Marktumfeld den zweitbesten Marktanteil in der 80-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht.
Das ist der Marktanteil, oder?
Ja, ich kann nicht...
Aber der Marktanteil, weißt du, ihr habt mal 100.000 Autos verkauft, jetzt verkauft ihr noch 75.000, dann könnt ihr noch so viel Marktanteil, ihr habt einfach ein Problem.
Wir funktionieren... Ehrlicherweise, Daniel, nicht nach dem Motto ja, aber, sondern nach dem Motto ja und. Der Markt ist, wie er ist und in dem Umfeld bewähren wir uns oder versuchen uns zu bewähren. Und wir haben es im letzten Jahr hervorragend geschafft. Trotz aller Unkenrufe legen wir zu. Volkswagen ist zum 27. Mal auf Platz 1. Der Abstand auf den Zweitplatzierten nimmt zu. VW Tiguan, das meistverkaufte Auto in der Schweiz. Skoda ist in der Zulassungsstatistik erstmals auf Platz 2. In den Top 3 hat es 2 Elektroautos von Skoda und Audi ist am stabilsten im Premium-Segment und wächst im Premium-BEV-Segment. So, und Seat Cupra wird dieses Jahr als erstes den Cupra Raval, das ist das Produkt aus unserer elektrischen Kleinwagenfamilie, bringen. Ein fantastisches Auto, ich habe es gestern zum ersten Mal gesehen, ist unfassbar. Unfassbar gut. Nutzfahrzeuge sind mit 21,3% im letzten Jahr, mit dem höchsten Marktanteil seit 25 Jahren unterwegs. Also insgesamt läuft es sehr, sehr gut in dem komplizierten Markt. Und wir haben bei der AMAG als Schweizer Familienunternehmen hochprofessionelle Governance-Strukturen. Wir haben einen extern besetzten Verwaltungsrat. Und ich kann dir versichern, wir haben nächste Woche Verwaltungsratssitzung und ich habe dann den hochroten Kopf, wenn die Sitzung vorbei ist.
Ich hoffe, die hören dieses Interview nicht, weil sonst kriege ich auch noch ein Problem. Gehen wir noch schnell nach China. Also China baut Autos im Volkswagen-Konzern für China. Mit chinesischer Software und chinesischen Chips. Also man sagt eigentlich, man will diesen chinesischen Markt aus China bedienen. Ihr von der AMAG habt euch entschieden, Autos nur zu importieren, die auf dieser Rivian-Plattform funktionieren. Also RV sagt, das steht glaube ich für Rivian und Volkswagen, oder RV-Plattform basieren. Aber ihr könntet ja enorm profitieren, indem die Chinesen wahrscheinlich viel, viel preisgünstiger produzieren. Und dann könntet ihr eure Palette erweitern. Da gibt es halt eine China-Volkswagen-Palette und eine Europa-Volkswagen-Palette. Warum sagt ihr, nein, die Chinesen haben hier nichts verloren?
Also ganz so einfach geht es natürlich nicht. Das ist jetzt keine Schokolade, die man vom einen Regal ins andere schieben kann, sondern die chinesischen Autos sind andere Autos. Ein Volkswagen in China ist ein anderer Volkswagen, als ein Volkswagen in der Schweiz ist. Sie sind technisch anders, die Sicherheitsvorkehrungen sind anders. Nehmen wir ein Beispiel von dem chinesischen Kleinwagen, den es in China gibt und hier. Der hat hier 30 cm längeres Front, weil hier die Crashtests andere sind. Also man muss ein Auto dann umbauen. Man muss es hier homologieren lassen. Das bedeutet pro Modell Kosten von vielleicht 100 Millionen Euro Schweizer Franken, um das zu tun. So, deswegen wird es die Volkswagen, die in China für China entwickelt, produziert und verkauft werden, die wird es in Europa nicht geben. Und dementsprechend stellt sich die Frage so für uns nicht. Wir haben uns entschieden.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Gibt es nicht die Möglichkeit, auf die Bänder, die sind ja heute sehr flexibel. Also wenn man ein Autowerk besucht, dann staunt man ja, dass da nicht einfach VW Golfs vom Band gehen, sondern da kommt mal der, mal jener und so weiter. Das ist völlig durchmischt. Und da könnten ja Chinesen könnten mal den 20 cm längen, wenn sie Bestellung haben, und dann wieder den 10 cm kürzeren und so weiter. Das spielt doch gar keine Rolle mehr.
Wie gesagt, kostet 100 Millionen mindestens pro Modell. Dann ist die Frage, lohnt sich das? Wozu sollte man das eigentlich tun? Das ist eine Entscheidung von Volkswagen, wo sie ihre Produkte anbieten wollen. Wir haben uns entschieden, weil wir die Historie mit Volkswagen kennen, weil wir sehen, wie erfolgreich wir heute in der Schweiz sind. Von den 10 meistverkauften Autos in der Schweiz sind 6 von uns. Bei den Elektroautos sind mittlerweile auch von den 10 meistverkauften 6 Elektroautos von uns. Wir kennen, was demnächst kommt. Dieses Jahr kommen die kleinen Elektroautos. Ich habe gesagt, der Cupra Raval ist der erste. Dann kommt der VW ID Polo. Es kommt der Skoda Epic. Wir haben so ein Produktfeuerwerk, sodass wir entschieden haben, wir bleiben bei dem, was wir haben. Und ich muss leider weiterhin vermutlich damit leben, dass knapp 2/3 der Autos in der Schweiz nicht bei mir gekauft werden. Ich verstehe es nicht, aber es ist halt so.
Helmut Ruhl, bist du eigentlich mit der Autoindustrie heute zufrieden? Oder wenn du zurückblickst, jetzt 20, 30 Jahre zurück, sagst du, um Himmels Gottes Willen, warum bin ich in die Autoindustrie eingestiegen?
Ich blicke mit hypothetischen Fragen grundsätzlich nie zurück. Also ich bin mit meinem Lebensweg, mit dem, was ich machen darf, mit den Menschen, die ich kennenlernen durfte, sehr zufrieden. Vielleicht hätte ich woanders noch interessantere Menschen kennengelernt, vielleicht auch nicht. Ich denke, die Autoindustrie wird zu wenig geschätzt für das, was sie leistet. Es ist in Europa die größte Industrie mit dem größten Forschungs- und Entwicklungsetat. Ich habe es vorhin gesagt, Volkswagen alleine investiert in den nächsten 5 Jahren 160 Milliarden und ein großer Teil wird in Europa investiert. Wir haben in der Schweiz 30.000 Mitarbeitende in Zulieferbetrieben. Wir selber als AMAG haben 7.500. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Diskussion zur Autoindustrie dann etwas mehrdimensionaler gerne geführt wird, nämlich die Leistung für den Wohlstand in Europa und auch in der Schweiz wird für meinen Geschmack etwas zu wenig gewürdigt.
Helmut Ruhl, ganz herzlichen Dank, dass du uns Auskunft gegeben hast. Ich hätte gerne das Thema von den Roboterautos noch ein bisschen näher angeschaut oder ob man Autos überhaupt noch kauft oder ob man die dann nur noch einfach schnappt, so wie ein Trottinett in Zürich oder so. Aber da reicht jetzt die Zeit nicht. Vielleicht dürfen wir nicht zu diesem Thema auch nochmal einladen. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße.
Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.